HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Katrin Schmick. Die Frankfurter Ausländerbehörde steht seit Jahren in der Kritik. Für viele Betroffene ist die Situation untragbar. Denn für ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis müssen viele Menschen teilweise nächtelang anstehen und kommen selbst dann nicht dran. Auch telefonisch ist die Behörde in den seltensten Fällen zu erreichen. Die Stadt Frankfurt kennt das Problem und sagt, es fehlten Mitarbeiter und Stellen seien schwer zu besetzen. Unsere Reporterin Anna Dangel hat mit Betroffenen gesprochen.
Mittwochmorgen 5 Uhr, 0 Grad. Es ist eiskalt. In der Wartehalle der Frankfurter Ausländerbehörde brennt schon Licht. Im Erdgeschoss des Glasbaus sitzen über 20 Menschen. Manche von ihnen dösen vor sich hin, andere liegen auf den Wartebänken und nutzen einen Schlafsack als Kopfkissen. Vor der Tür steht Osman aus Indien. Er sieht müde aus. Er ist seit 24 Uhr da. Da waren sie schon zu zehnt, erzählt er. Der erste von ihnen kam um 20 Uhr, 12 Stunden, bevor das Amt öffnet. Osman steht zum dritten Mal an, weil er dringend seine Aufenthaltserlaubnis verlängern muss.
Also ich war Montag hier. Und am Montag haben die mich gesagt, dass ich sollte im März kommen. Und ich wollte nicht im März, weil ich habe ein Projekt für den Arbeit. Ich habe meinen Schüler abgeschlossen und ich wollte meine Ausbildung anfangen.
Ob Osman wirklich zu einer Sachbearbeiterin vorgelassen wird, ist nicht garantiert. Denn jeden Tag verteilt die Behörde unterschiedlich viele Wartemarken. Wie viele genau, ist unklar. Ein Großteil muss mehrmals kommen oder extrem früh anstehen. Probleme mit der Frankfurter Ausländerbehörde kennt auch der Start-up-Gründer Dennis Schmolzi aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Er hat Mitarbeiter aus 30 Nationen. Viele von ihnen sind qualifizierte Fachkräfte, wie Sankami aus Indien. Sie hat einen Master in Ingenieurswesen. Weil ihr Visum im Oktober 2018 abgelaufen ist, hat sie sich rechtzeitig um einen Termin bei der Behörde gekümmert. Ein Termin wurde ihr aber erst für Dezember 2018 angeboten. Viel zu spät. Deswegen blieb ihr nichts anderes übrig, als sich anzustellen. Das zweite Mal um 20 Uhr abends.
Ich hatte zum Glück einen Campingstuhl dabei. Deswegen konnte ich die ganze Zeit sitzen. Hätte ich den nicht dabei gehabt, wäre es sehr anstrengend geworden.
Ihr Chef, Dennis Schmolzi, sieht das Problem bei der Stadt Frankfurt. Sogar zu Oberbürgermeister Peter Feldmann hat er deswegen schon Kontakt aufgenommen.
Ich habe mehrfach in seinem Büro angerufen, ich habe ihm mehrfach E-Mails geschrieben. Das Einzige, was ich jetzt wieder letzte Woche erhalten habe, ist die Aussage, man prüfe noch. Ich weiß gar nicht, wie lange Herr Feldmann prüfen möchte, aber also langsam muss man mal mit einer Problemlösung anfangen.
Ein Interview zu der Problematik will die Stadt Frankfurt dem HR nicht geben. Die einzelnen Interviewfragen werden nur teilweise und schriftlich beantwortet. Von einem Sprecher des Ordnungsamtes heißt es unter anderem:
Die Ausländerbehörde bewegt sich personell am Limit. Das Ausländerrecht ist sehr komplex und bedarf einer langwierigen Einarbeitung. Die Besetzung ausgeschriebener Stellen ist schwierig, da sich Bewerber zweimal überlegen, ob sie sich der anspruchsvollen Tätigkeit stellen.
Eine Antwort, die viele Betroffene nicht zufriedenstellen dürfte. In der Kälte anstehen, das müssen viele zwar nicht mehr, denn die Warteschlangen sind nach innen verlegt worden. Allerdings ist das nur ein erster Schritt, der die komplexen Probleme der Behörde nicht an der Ursache bekämpft.
Die Frankfurter Ausländerbehörde ist seit Jahren überfordert und steht daher auch immer wieder in der Kritik, ein Bericht von Anna Dangel. Was passiert eigentlich, wenn ich den Notruf 112 wähle? Wo läuft dieser Anruf auf? Was passiert dann in einer Leitstelle? Und wenn die Feuerwehr geschickt werden muss, wie läuft das in den Wachen ab? Diese Fragen haben deutschlandweit mehr als 40 Berufsfeuerwehren beantwortet beim sogenannten Twitter-Gewitter. Das heißt, es war möglich, 12 Stunden lang via Twitter den Alltag in den Leitstellen zu verfolgen. Anlass ist der europaweite Notruftag. In Hessen machten Offenbach, Wiesbaden, Frankfurt und Gießen mit. Unsere Reporter Andreas Heigen hat das Twitter-Gewitter für uns beobachtet und wir wollten von ihm wissen, was genau haben die Feuerwehren da auf Twitter gezeigt?
Gezeigt werden dort Bilder aus den Wachen und Leitstellen, die den Alltag so ein bisschen zeigen sollen, antreten zum Dienst, Konferenz, Testen und Warten der Fahrzeuge und Geräte. Dann die Kollegen in der Leitstelle werden gezeigt, auch gemeinsames Essen und Sport und dazwischen auch immer wieder allgemeine Informationen, zum Beispiel, dass die Frankfurter Feuerwehr pro Jahr zu ca. 13.500 Brand- und Hilfeleistungen ausrückt und natürlich ganz viele Einsatzmeldungen.
Warum machen die Feuerwehren bei dieser Aktion eigentlich mit?
Also es geht darum zu zeigen, was die Feuerwehr den Tag über alles so für Einsätze hat, damit man einfach auch mal die Arbeit der Berufsfeuerwehr und des Notdienstes richtig und besser kennenlernt. Die Feuerwehr soll aber auch als möglicher Arbeitgeber vorgestellt werden. Und es geht darum, Fragen zu stellen und auch zu klären, wie der Notruf so abläuft, was man beachten muss, dass man die Fragen beantworten soll, die man dann gestellt bekommt und nicht vorzeitig auflegt und die Leitstelle eben dann zum Beispiel die Adresse nicht hat, wo sie hinfahren soll. Die Aktion soll aber auch aufklären, zum Beispiel, was kein Notruf ist. Zum Beispiel, wenn man eben Kummer hat, reden möchte oder zum Hausarzt gefahren werden will. Da gibt es ganz unterschiedliche Anrufe dann, die eben nicht dahin gehören. Ein wichtiges Statement beim Twitter-Gewitter ist aber auch, dass man keine Angst haben soll, wiederum beim Notruf anzurufen, wenn man akut Hilfe benötigt.
Soweit Andreas Heigen über das Twitter-Gewitter der Feuerwehren. Über den Kurznachrichtendienst war es möglich, den Alltag in den Wachen und Leitstellen mitzuerleben. Und wie die tägliche Arbeit für die Feuerwehr in der Steinstraße in Gießen abläuft, das hat sich meine Kollegin Eva Rössler nicht auf Twitter, sondern direkt vor Ort angeschaut.
L84 Einsatzleitstelle Gießen, kommen.
Rainer Glasner ist einer von vier Sachbearbeitern in der Tagesschicht,
L84
die in der Leitstelle des Landkreises Anrufe entgegennehmen. Das sind am Tag mehr als 100.
Feuerwehr-Rettungsdienst Notruf.
Hat sie offensichtliche Verletzungen?
Feuerwehr-Rettungsdienst Notruf. Wo genau ist der Notfallort?
Die Feuerwehrmänner, Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter stehen oder sitzen in einem leicht abgedunkelten Raum vor jeweils 5 Bildschirmen. Darauf verfolgen sie zum Beispiel die Wege der Rettungswagen, wissen auf einen Blick, welches Krankenhaus welche Patienten aufnehmen kann und tragen die Daten ins System ein. Immer am Mann, das Headset mit Mikrofon. Darüber hat Björn Döring schon oft Reanimationen angeleitet. Trotzdem lässt so ein Notruf sein Adrenalin immer wieder steigen.
Höchste Konzentration. Ich hatte es jetzt hier gerade im Nachtdienst. Hat das super gemacht, der Anrufer. Und so viel ich Rückmeldungen bekomme von Kollegen, hat es auch definitiv seinem Vater das Leben erstmal gerettet. Und das ist auch, dass man dann erstmal 5 Minuten danach dann vielleicht mal ein Kippchen rauchen geht, um einfach mal runterzukommen.
Bei Volker Julius läuft ein Notruf für die Feuerwehr in Gießen ein.
Feuerwehrrettungsdienst, Notruf, wo genau ist der Notfallort? Gießen, Flammen aus dem Zimmer. Ist da noch jemand im Gebäude? Das ist gut, dann bitte gehen Sie nicht mehr in das Gebäude. Sollte der Brand sich deutlich ausweiten, rufen Sie wieder über die 112 an. Die Kollegen sind unterwegs. Ich lege auf.
Die Wache ist im gleichen Gebäude wie die Leitstelle. Nur wenige Sekunden nach dem Anruf schallt der Einsatz über die Lautsprecher. Und das heißt für die Feuerwehrleute, alles stehen und liegen lassen, die Treppe runter. Dann läuft alles gleichzeitig. Die großen Tore der Halle öffnen sich. Die Besatzung schmeißt sich in Montur, in Stiefel, Hose, Jacke und Helm. Und für mehr als
ich zieh mich jetzt an und dann fahren wir hin,
hat Feuerwehrfrau Simone Keil keine Zeit. Innerhalb einer Minute müssen sie vom Hof fahren. Wenn alle weg sind, bleibt einer etwas verloren in der großen Halle zurück. Kersten Nette. Er ist der Abteilungsleiter und muss bzw. darf nicht mitfahren. Einer muss die Stellung halten. Er wollte von klein an Feuerwehrmann werden.
Man ist es von Herzen halt. Man möchte irgendwie Feuerwehrmann werden, weil man diesen Job gut findet, weil es spannend ist, ein spannender Job. Es ist sehr abwechslungsreich, gerade auch für mich jetzt noch.
Vielleicht muss Nette aber auch noch raus, wenn seine Kollegen am Brandort Verstärkung anfordern. Denn dann muss oder darf auch er innerhalb von Sekunden in seine Feuerwehrmontur schlüpfen und mit Blaulicht vom Hof fahren. So, wie er sich das als Junge erträumt hat.
So arbeitet die Feuerwehr, ein Bericht von Eva Rössler. Was für ein Tag für die Schüler der Klasse 9GF an der Otto-Hahn-Schule in Hanau. Sie haben gemeinsam einen Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung gewonnen. 2550 Klassen aus dem deutschsprachigen Raum haben teilgenommen. Und die 9GF ist eine der Gewinnerklassen. Die Schüler wurden während ihres Matheunterrichts mit dem Preis überrascht.
Ich gratuliere euch ganz herzlich zum ersten Preis. Genossenschaften, eine alte Idee wird entstaubt. Die Jury war der Meinung, das ist die beste Arbeit, die in diesem Wettbewerbsheil vorgelegt wurde. Und ihr habt recht.
Oh mein Gott!
Für die Schüler heißt das, sie haben unter Tausenden gewonnen. Den ersten Preis in einer von insgesamt 12 Kategorien.
Leni und Joel sind wie der Rest der Klasse sehr froh darüber.
Ich habe es nicht wirklich erwartet, weil es haben so viele teilgenommen. Und es ist großartig.
Erstmals natürlich Überraschung, dann allerdings auch Freude, weil der Matheunterricht ausfällt und weil wir eine Klassenfahrt gewonnen haben.
Die Klasse fährt im Juni für eine Woche nach Berlin. Sogar ein Treffen mit Kanzlerin Merkel steht schon auf dem Plan. Die 9GF hat sich über Wochen mit dem Thema Genossenschaften beschäftigt. Zusammen mit dem Politiklehrer Christopher Weigelt haben sie recherchiert und die Idee für eine eigene Schülergenossenschaft entwickelt. Die könnte zum Beispiel Nachhilfe von Schülern anbieten. Das Projekt hat den Politikunterricht über Wochen geprägt, erzählt der Lehrer Weigelt.
Sie haben Expertengespräche geführt und sind so auch einfach mal mit Menschen hier vor Ort in Kontakt gekommen, um darüber dann in dieses Thema auch hineinzufinden.
Und das ist der Klasse sichtlich gelungen, erklärt Hans-Georg Lamberts, der Leiter des Schülerwettbewerbs bei der Bundeszentrale für politische Bildung.
Genossenschaften gibt es ja jetzt ganz vielfältig. Es gibt Energiegenossenschaften, es gibt Wohnungsbaugenossenschaften. Und das haben die Schülerinnen und Schüler sehr interessant zusammengetragen, haben Fragen gestellt, haben eigene Meinungen artikuliert. Das ist das, was wir wollen, wenn sich Schülerinnen und Schüler strukturiert mit einem gesellschaftspolitisch relevanten Thema auseinandersetzen.
Und auch bei den Schülern selbst ist inzwischen angekommen, dass sie da was Tolles geschafft haben. Das findet auch Klassensprecher Isam. Er hat dadurch gelernt, was eine Genossenschaft ist und ist froh, dass seine Klasse gewonnen hat.
Wir haben eigentlich sehr viel Arbeit ins Projekt reingesteckt und es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Nicht nur die Schüler sind froh, auch ihr Lehrer und Thomas Röder-Muhl, der Direktor der Schule, ist sichtlich stolz darauf, was die Klasse gemeinsam auf die Beine gestellt hat.
Es ist eine Auszeichnung für die Klasse, es ist eine Auszeichnung für die Schule, für die Schüler und die Schule freut sich natürlich, das ist auch klar.
Jeder hatte einen Anteil am Erfolg des Projekts und hat etwas zum Ergebnis beigetragen. Ein echtes Gemeinschaftsprojekt, das jetzt belohnt wird.
Eine Klasse aus Hanau hat den Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung in einer der 12 Kategorien gewonnen. Anne-Kathrin Hochstrat hat die glücklichen Gewinner getroffen. Über 3 Wochen ist es her, als 2 Wölfe im Wildpark Knüll im Schwalm-Eder-Kreis aus dem Gehege geflüchtet sind. Ein Tier wurde erschossen, von dem anderen fehlt trotz intensiver Suche bisher jede Spur. Seit dem Ausbruch ist im Wildpark viel für die Sicherheit der Gehege getan worden. Und seit letzter Woche hat der Park auch wieder für Besucher geöffnet. Am Wochenende gab es den ersten großen Besucheransturm nach der Wolfsflucht. Auch mein Kollege Rainer Janke hat sich im Wildpark umgesehen.
Viele Autos stehen vor dem Eingangstor. Im Park herrscht trotz Regens und Wind viel Betrieb. Die Besucher schauen sich Füchse, Dammwild, Wildschweine und Luchse an. Und natürlich besuchen sie auch das Wolfsgehege. Sorgen um ihre Sicherheit? Nein, die machen sich zumindest diese Besucher nicht.
Persönlich habe ich überhaupt keine Angst, hier im Wildpark Knüll einfach spazieren zu gehen. Ich glaube, meine Familie hat auch keine Angst. Also ich glaube, der Wildpark Knüll kriegt das schon auf die Reihe, dass wir ihre Gäste auch sicher spazieren gehen lässt.
Erstens mal ist der Wolf ja eher ein scheues Tier und es laufen so viele in Deutschland rum. Warum jetzt auf einmal Angst haben?
Auch diese Frau ist mit Tochter und Enkelin heute in den Wildpark gekommen. Die Schlagzeilen rund um den entlaufenen Wolf hat sie gelesen. Aber die haben sie nicht abgeschreckt, sagt sie.
Ich liebe Wölfe. Wir fahren sogar im April in einen Wolfspark in Wien, wo es Seminare gibt. Außerdem fallen die ja niemanden an. Die fliehen ja an.
Nur Mia blickt etwas sorgenvoll von der Aussichtsplattform ins Wolfsgehege. Der 8-Jährigen war es am Anfang hier schon etwas mulmig, gibt sie zu.
Am Anfang hatte ich schon Angst, aber jetzt habe ich nicht mehr so Angst, weil ich weiß, dass die das hier gut sichern.
Die Sorge indes, sie wäre unbegründet, sagt Stefan Bürger. Der Pressesprecher des Schwalm-Eder-Kreises ist heute auch im Bildpark und erklärt, dass der Kreis auf den Wolfsausbruch reagiert und die Sicherheit des Geheges nochmal verbessert hat.
Das Gehege ist auf einer Höhe komplett umlaufen, von 1 Meter mit einem Doppelstahlmattenzaun versehen worden. Also das ist jetzt eine wirklich zusätzliche Maßnahme, wo wir von ausgehen, dass diese Barriere nicht überwunden werden kann.
Das bestätigt auch der Leiter des Wildparks, Dr. Wolfgang Fröhlich, zumal von dem Wolf wohl keine Gefahr für Leib und Leben ausgeht, sagt er.
Also ich schätze ihn momentan als relativ ungefährlich ein. Wir haben eine Beobachtung von einer Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war. Da hat der Wolf die Straße überquert und er hat weder von der Frau noch von dem Hund Notiz genommen. Wir wissen auch im Moment nicht so ganz genau, wo er sich aufhält. Es sieht ganz danach aus, dass er den Schwalm-Eder-Kreis inzwischen verlassen hat.
Fest steht indes, im Wildpark werden die Besucher auch in Zukunft die Wölfe bestaunen können. Die Sicherheit und das Konzept stimmen, davon ist Kreispressesprecher Stefan Bürger überzeugt.
Die Kritiker, die da auftreten, sind die, die auch immer mit Zoos hadern und Schwierigkeiten haben. Das ist ja eine Glaubensfrage. Also wir stehen nach wie vor zu unserem Wildpark.
Der Wildpark Knüll im Schwalm-Eder-Kreis hat wieder geöffnet, 3 Wochen nachdem 2 Wölfe aus dem Gehege geflüchtet waren, Rainer Janke berichtete. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Katrin Schmick. Die Sendung gibt's wie immer auch zum Nachhören auf hrinforadio.de.